13. Kapitel. Gleiche Liebe für alle Kinder, Unterschiedsgrade von Erkenntnissen und deren Ausleben, Loslösung und Erlösung, Erde und Jenseits. Im weiten Halbkreis steht ein großer Teil der Ersten mit Karmata vor dem Herrn. Die Enden ihres Bogens erreichen rechts und links den heiligen Stuhl. In Ehrfurcht, flammende Liebe im Herzen, schauen sie in das erhabene Angesicht. Einwehen, sanft und brausend, macht die Stille im Raum lebendig. Auch jetzt, wie oft, spüren alle Kinder. Gott spricht zu ihnen ohne Worte. Nur Karmata kann das noch nicht ganz fassen. Allein beseligt nimmt er die Kostbarkeit der hehren Stille in sich auf. Nun spricht der Herr: Kinder, ihr Geheiligten in meinem Namen, Liebe strömt über euch hin. Aus meiner Allgottheit will der Vater immer zu den Kindern sprechen, ganz gleich, wie sie sich mir zugewendet haben. Mein Erbarmen brachte ja für alle Lebewesen den Beweis der höchsten Gnade. Zum Heil schaut die Barmherzigkeit über das hinweg, was sonst manche Last bedeuten müsste. Auch mein Vatertum ist von der allheiligen Gottheit eingeschlossen. Ich kann nichts anderes sein, als was ich urewig bin. Mein Ich Bin lässt sich von keiner Zeit, von keinem Raum umschließen, und es gibt keine Grenze für meine Wesenheit und Schaffenskraft. Ich, der Schöpfer, ließ die Werke durch Wille und Ordnung machtvoll werden, und als Priester voll erhabener Kraft walte ich in Weisheit und Ernst. In meiner Gottgewalt, allgegenwärtig und allwissend, führe ich in Geduld und Liebe das aus meinem Schöpfertum hervorgebrachte und im priesterlichen Amt gesegnete und kröne es in meiner Vateroffenbarung durch die Barmherzigkeit. Also bin ich alles in allem. Zwar offenbare ich mich nun als Hochpriester Melchisedek, was jedes Mal geschieht, wenn ein Kind sich auf den Opferweg begibt, den ich, der einige Gott, einmal ging für alles Leben. Doch zur Vorbereitung gehört mehrmals ein Segen. Nicht, dass er, einmal gegeben, das Kind nicht für immer unter seinem Licht Einfluss zu wahren wüsste, sondern weil das Kind des Opfersegens auf jeder Stufe selig bewusst sein soll, um aus dem Bewusstsein auch von sich aus die Segensverbindung zu erstreben und zu bewahren. Nun tritt hervor, Karmata. Scheue nicht, in die geöffneten priesterlich segnenden Hände dich zu begeben, damit mein Licht über dir zur gerechten Segnung wird. Raphael und Suriel führen Karmata zum Gnadenstuhl. Selber gehen sie zurück auf ihren Platz, während Karmata erschauernd sich vor der ihm neu erscheinenden Priesterheiligkeit verneigt. Doch er wird emporgehoben und Melchisedek sagt: Mein Kind, nun gehe in eine neue Stufe der Vorbereitung und Erkenntnis ein, was du bisher in den Häusern der Geduld, des Ernstes und der Weisheit errungen hast, geht dir nie verloren. Es bleibt dein Eigentum. Stets dachtest du an mein Vollbracht für alle Kinder und wolltest deiner Reife nach auch für mich alles tun, selbst nach dem Wissen über alle Bitternis des Weges bliebst du deinem Vorsatz treu. Noch manches Schöpfungsdunkel ist dir zu enthüllen, bis dein Weg gelingen kann, und in mancher Anfechtung musst du dich bewähren. Denn auch meine große Geduld und herzliche Barmherzigkeit harren aus. Es ist besser, du lernst das Tiefere im Reich, dann wird dein Erdenweg gekrönt. Schon manches Licht trägst du in dir und hast erkannt, wie nötig Weisheit ist und was sie bringt. Ja, ohne Weisheit wird manches unerreichbar bleiben, obwohl meine Liebe alle Kinder ewiglich zu segnen weiß, auch wenn sie den einen oder anderen Strahl nicht völlig sich erringen wollen. Welches Kind jedoch in freier Wahl meine Urgottwesenheit erfassen und mir im freien Dienst nützlich werden will, das lernt erkennen, dass das Hochziel nur durch alle sieben Eigenschaften zu erreichen ist. Ausdrücklich merke aber, dass dennoch allen Kindern die gleiche Liebe gilt, die keine Unterschiede kennt. Allein wer in die vier Herzkammern des Schöpfer, Priester, Gott und Vatertums der Urwesenheit so weit wie möglich eingedrungen ist, um den siebenfachen Strahl der Krone zu erwerben, der wird mich wohl noch anders sehen und erleben. Das aber nicht, weil ich sie reicher segne, mich tiefer offenbare, oh nein, erkennt es alle. Ich offenbare mich stets gleich, und zwar gemäß dem Reifegrad der Kinder. Kleinen kann ich nicht zuerst als Schöpfer kommen, sondern immer nur als Vater. Da aber beide Wesenheiten auch mein Ur-Ich sind, wird den Kleinen ebenfalls ihr vollgerechtes Offenbarungsmaß zuteil. Sind sie durch das Vatertor gegangen, öffnen ihnen sich die übrigen drei Pforten meiner Urwesenheit. Doch das darf erst dann geschehen, wenn sie in meinem Vaterherzteil ganz wie zu Hause sind, weil anders sie sonst Schaden nehmen. Bedenkt, dass meine Ordnungswaltung ein unbedingtes Gleichmaß haben muss. Ich kann, wenn auch dem Ablauf einer Schöpfung angepasst, nicht willkürlich etwas auf verschiedene Weise gründen. Ein festgefügtes gilt innerhalb des Werkes allen seinen Teilen. Mein Schöpferwille brachte aus den sieben Eigenschaften das Werk hervor und gründete es auf die Ordnung. Es haben an der Werkerstehung sowie am weiteren Werden und an der Vollendung auch alle Kinder ihren Anteil, worin ihre Fortentwicklung ruht. Obgleich alles Leben samt Bedingungen im Gesetz genau geregelt ist, werden die Gesetze zufolge der meinen Kindern zugeteilten Lebensfreiheit doch verschieden zur Auswirkung gelangen. Erkennt das an Luzifer. Sadhana waren alle Lebensbedingungen zugeeignet. Sie trug die sieben Eigenschaften in sich wohlgeordnet. Doch war es ihre Arbeit, sich diese bewusst eigentümlich zu erwerben. Euch Fürsten gab ich zwar nur je einen Strahl, und ihr solltet euch die andern selbst erringen. Die Substanz hierfür war vorhanden, weil jede Eigenschaft aus der Einheit meines Ur-Ichs die übrigen in sich birgt. Zufolge der frei angenommenen Bedingungen habt ihr die Lebensgesetze für euch wie für das Werk anerkannt, und das brachte euch die Seligkeit und Herrlichkeit, ein vollkommenes Wesen in der Vollendung, deren ihr euch schon erfreuen dürft. Satana hatte euch mancherlei voraus, doch berührt das nicht zu Ungunsten die vorerwähnte Gleichheit, weil das Schöpfungskind als meine Gottesfackel dem Liebetag die Krönung bringen sollte. Nun werden die getreuen Kinder, die Mitvollender dieses Tages, und der Feiertag ist ihre Krone. Und es wird sich zeigen, ob Satana als Juwel der Krone einzufügen ist. Die Schöpfungsfreiheitsprobe hat sie nicht bestanden, was aber nicht an den Gesetzen lag, die plötzlich anders geworden wären, mit anderen Bedingungen, sondern lediglich an ihrem Willen, wie sie sich ihren Weg über die Freiheit bahnte, so erfüllte sich das zweite Fundament an ihr. Das Resultat ist euch bekannt. Durch den Fall bedingt gibt es nun zwei Kindergruppen, die vom Licht und die von der Finsternis. Beide aber haben gleiche Rechte und Gesetze. In der Materie ist eines Kindes Eingehen in mich nicht allein maßgebend. Für die Materie gelten Richtung und Lauf, während der Aufbau aus meinem Schöpfertum fast zugedeckt bleibt. Das Ziel hingegen, auch in nachfolgenden Läuterungsperioden, durchaus zu erreichen ist. Was ein Kind während seiner Erdenzeit mehr unbewusst tut, wird nicht angerechnet, wenn es sonst sich Mühe gibt und in den mehr geistigen Jenseitssphären zur Einsicht kommt, allen Ernstes seine falsche Richtung ändert und damit seinen Laufgeist gesetzmäßig in Ordnung bringt. So ist einem jeden das Tor zu meiner innersten Gottwesenheit geöffnet, was ja auch das höchste Ziel bedeutet. Kommt auch ein Lichtkind auf Erden zur denkbar besten Erkenntnis, so lässt sich diese doch nicht immer voll auswirken, weil die naturmäßigen Gesetze in gewisser Hinsicht den rein geistigen Gesetzen überlagert sind. Das geschieht wegen mancher der Materie gewährten Freiheit. Luzifer wusste nicht, dass letztere die Basis zur freien Rückkehr war und seine sich selbst angelegten Fesseln sprengen würde. Ich unterstützte sogar weitgehend die Materiegesetze, gelangt doch dadurch die Gesamtmaterie am ehesten zur Vollerlösung, was selbst Satana trotz ihrer Umkehr keineswegs ahnt. Zumal während meines Erdenweges blieben die Materiegesetze in der Vorherrschaft, denn sonst bedürfte es eines Willenshauches meinerseits, um Luzifer vor Golgatha zur Einsicht zu bewegen. Dann aber wäre seine Rückkehr kein Erlösungswerk, was es über Golgatha geworden ist. Etwas aus dem Wunder der Erbarmung hätte gefehlt. nämlich die Unberührbarkeit des im Kinde investierten freie Wille Funkens, der meinem freiherrlichen Schöpferwillen angeglichen ist. Über Golgatha kommen mein Wille und Gesetz zur ewigen Verherrlichung und Offenbarung. Wenn also auf der Erde Erkenntnis und ihre Anwendung nicht stets auf gleicher Stufe stehen, so wird dennoch ohne bewussten Kindeswillen und Rücksicht auf die erdgebundenen Gesetze die über ihre Auswirkung hinausstrahlende Erkenntnis durch meinen Aufbauwillen aus Richtung und Lauf das Ziel der nächsten Sphären vorbereiten und grundlegend festigen. Und das ist da weit wichtiger als ein Ausleben, das ja immer nur ein Vorweg, ein Stück Werk bleibt. Freilich ist nicht zu vergessen, dass sich die Festigung des Zieles nach weltlicher Sphären nicht ergibt, fehlt auf Erden jegliche Erkenntnis. Erkenntnis und Tatfestigung in den vom irdischen Verständnis aus genannten jenseitigen Sphären sind hernach die Stufen, die den Weg ins Lichtreich bilden. Deshalb richte ich ein größeres Augenmerk auf diese jenseitige Erkenntnis und Tatschule, weil auch die armen Kinder in meine Wesenheit gelangen sollen, was sie als Materie gebundene Wesen auf Erden so gut wie nie erreichen. Ihnen aber soll ja ganz besonders mein Vaterherz geöffnet sein. Bedächte ich dabei nur das Resultat des Erdenlebens, da sähe es sogar für manches Lichtkind auf längere Zeit nicht günstig aus, von unseren armen Weltlingen ganz zu schweigen. Können diese sich auf Erde nicht einmal mit meiner Vaterwesenheit befassen oder nur im kleinen Maße? Wie sollten sie hernach begnadigt werden, wenn nur mit dem Materieleben ihr Soll und Haben abgerechnet wird? Ihr Ersten kennt zur Genüge die beiden Schöpfungsfundamente, auf die sich jegliche Entwicklung stützt, so ebenfalls die Vollerlösung. Daher schuf ich beim Fall zwei Plätze, auf denen in gewahrter Freiheit die Gestürzten die Erlösung finden können, nämlich die Erde und die Entwicklungssphären. Auf der Erde erfolgt die Loslösung vom Bann, während in den weitaus meisten Fällen die letztwillige Erlösung durch die Sphärenwanderung geschieht. Ihr wisst, dass diese Sphären stufenweise meinem Lichtreich näher kommen, dem Lichte angepasst, während alle Grobmaterie, der nur zu einem Zweck geduldete Fremdkörper ist, der den Keim der Auflösung schon bei seinem Werden in sich trägt. So kann also auch die Erde nur in einem Punkte Hauptfeld sein als Ort der Opferung. Alle Auswirkungen hieraus konzentrieren sich auf mein Reich und die ihm dienstbar eingeordneten Entwicklungssphären. In der Loslösung fällt jeder Schein und alles Materielle ab. Hingegen festigt die Erlösung jeglichen Gewinn. Durch den Erdenweg wird die heimzutragende Substanz vom Falle losgelöst, beim Durchgang durch die Sphären gereinigt und erlöst zum Wiedergewinn als meines Reiches unveräußerliches Gut. Im Allgemeinen bleibt es sich gleich, ob sich das auf Lichtkinder oder auf Gefallene bezieht. In beiden Fällen werden alle Spezifika der Materie entnommen, bis zur gewissen jenseitigen Mittelstufe losgelöst, bis auch der kleinste Substanzanteil nicht mehr vom dunklen Magnet Materie angezogen werden kann. Dann setzt die magnetische Lichteinwirkung ein, durch die in der Festigung der werdenden Lichtsubstanz die Erlösung vor sich geht. Durch mein Opfer habe ich das Gefallene losgekauft, dem früheren Besitzer abgenommen, um daraus wieder eine eigene Wesenheit zu machen, die mit allen ihren Gliedern mein heiliges Erlöserwerk sein wird, dem nur mein Reich den rechten Rahmen geben kann. Ihr Ersten habt das ganz begriffen, denn das geschöpfliche Erkenntnislicht liegt voll in euch. Du aber, Karmata, begreifst die Tiefe nicht, auch tut es noch nicht Not. Da dir jedoch kein Wort entgangen ist, so trägst du in dir das Enthüllte als lebensvollen Samen. Zur rechten Zeit geht er schon auf und bringt dir gute Früchte. Was aber jetzt lebendig wurde, dem gehe nach. Und meine Ersten sollen mitentscheiden, ob du für einen nächsten Grundlebensstrahl genügend reif geworden bist. Beseligt schmiegt Karmata sich in des Vaters Arme, schaut zu ihm empor und sagt: O heilig liebevollster Vater, dass ich dein Lebenswort erhielt, ist deine Gnade. Ich will mich bemühen, sie in mein Leben einzuschreiben, damit ich die von dir vorausgesagte Frucht erreichen kann. Mir ist's nicht leicht, deine Barmherzigkeit zu verstehen, die dem Feind des Lichtes wie ohne Maß und Ziel gegeben wird. Müsste nicht dein Opfer die Materie längst aufgelöst statt geh und erlöst haben? O ja, ich weiß, du willst nur heimbringen, willst nicht strafen, sondern lieben. Sieh, das ist der Sinn, den ich deinem Gnadenwort entnahm. Denn lösest du die Materie auf, so könnte auch dein Liebe-Lichtreich nicht bestehen, weil deinem Werk dann etwas fehlte. Deinen treuen Kindern ginge ihre Urheimat verloren und sie würden selbst mit aufgelöst. Dann könnte kein Kind mehr an deinem Vaterherzen ruhen und du könntest keinem Kinde deine heilig wahren Lebensworte offenbaren, noch ihm deine Liebe schenken. Die Schöpfung wäre arm, ja, es gäbe gar kein Sein. Darum will ich mich erst richtig vorbereiten, damit auch ich ein Teil deiner Heimbringung des erlösenden Liebewerkes werde. Das soll mir die höchste Seligkeit bedeuten. Deshalb spreche ich die Bitte aus. Vater, gib mir von deiner Kraft, so viel ich tragen kann. Führe mich an deiner Hand, dass ich deine Wege weiß und gehe. Denn siehe, ich liebe dich. Karmata schlingt plötzlich seine Arme um des Vaters Hals, birgt sein Haupt selig schluchzend an die große Gnadenbrust, deren Herz alle Schöpfung trägt, und wartet mit Ehrfurcht auf ein Wort. Gott umschließt liebend das Kind, legt ihm seine Rechte auf das Haupt und gebietet nun den Fürsten, das Amt vorzunehmen. Karmata wird für reif erachtet, in das Haus des nächsten Grundlebensstrahles einzutreten. Der Herr winkt Michael und Elia herbei, übergibt ihnen Karmata, segnet sie zu ihrem Amt und entlässt alle aus dem Heiligtum, nachdem sie seinen priesterlichen Segen empfangen haben. Doch ehe sie das Heiligtum verlassen, danken die Großen mit einer herrlichen Preisanbetung, so dass der gute Urvater wieder einmal mitten unter sie tritt, ihnen seine Hände reicht, sie abermals segnet und liebkost. Danach wandeln seine Kinder die Wege seines Lichts.